Frank Thelen ist als Investor weit über die Start-up-Szene hinaus bekannt. Er allein hat 7 Tech-Unternehmen gegründet und in viele weitere investiert. Seit 2014 war er Teil der bekannten Show Höhle der Löwen. In seinem aktuellen Buch bezeichnet er die Digitalisierung als größte Revolution der Menschheitsgeschichte. Darüber spricht er heute auch mit uns.
Ruhrpost auf die Ohren, der Podcast mit dem CIO des Bundes.
Außerdem stellen wir euch neben den News aus dem digitalen Verwaltungskosmos Ines Hölscher vor. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Kompetenzzentrum Öffentliche IT am Fraunhofer Institut und erklärt uns, wie der Digitalisierungsgrad in Deutschland gemessen wird. Übrigens, diese Folge erscheint am 18. Juni, dem Digitaltag. Mit dem Ziel, digitale Teilhabe für alle zu fördern, haben verschiedene Organisationen den Digitaltag ins Leben gerufen. In diesem Sinne geht es auch bei uns heute um die gesellschaftlichen Fragen zur Digitalisierung. Und ich bin Daphne Flieger, ich bin Journalistin und mit mir geht's jetzt durch diese Rohrpost-Folge. Hallo Herr Richter.
Hallo, Tag. Hallo Frank.
Hallo, schön, dass ich bei euch sein darf.
Ja, jetzt habt ihr es schon gehört. Heute zugeschaltet ist uns Frank Thelen. Groß vorstellen muss man Sie ja nicht, Herr Thelen. Wir kennen Sie als Gründer, Tech-Investor und natürlich auch aus dem Fernsehen. Und meine erste Frage, Herr Thelen, Sie als Investor, würden Sie in ein Unternehmen investieren, das so geführt wird wie der deutsche Staat?
Ha, also erstmal, wäre schön, wenn wir zum Du wechseln können. Das ist ja für den einen oder anderen Politiker am Anfang auch schwierig, aber es gibt auch eine gute Bewegung dahin, dass es viele machen, das wäre super. Also würde ich in den deutschen Staat investieren? Nein, auf gar keinen Fall. Das hat ganz viele Gründe. Das eine ist, ich investiere nur in disruptive Innovation, also dass man sagt, irgendwas verändert sich durch neue Technologien in einer sehr dramatischen Art und Weise. Also zum Beispiel, dass man auf einmal durch mRNA-Biotechnologie anders impfen oder vielleicht auch nicht Krebs heilen kann oder dass auf einmal ein Flugzeug elektrisch wird und auch noch vertikal starten und landen kann oder eine Hyperloop halt viel schneller ist als eine Bahn. Das ist das, wo ich investiere. Und in diesem Bereich würde ich jetzt den deutschen Staat erstmal nicht ansiedeln, sondern würde den vielleicht in einer stabilen Geldanlage mit 2% Zinsen im Jahr sehen. Aber genau, deswegen würde ich da, also einfach weil es auch gar nicht mein Profil ist, nicht investieren.
Dann frage ich mal den Herrn Richter, wo sehen Sie denn Investitionsbedarf beim Thema Digitalisierung?
Also ganz klar ist, es gibt zwei Bereiche, die besonders wichtig sind. Das eine ist natürlich auch Infrastruktur. Das heißt, dass wir gerade im Föderalismus sozusagen Infrastrukturen haben, die uns ermöglichen, über die Ebenen hinweg Applikationen und Daten miteinander zu teilen. Das andere ist Menschen. Wir müssen unbedingt vor allem das große Potenzial, das in der Verwaltung steckt, wecken. Und das sind vor allem die Menschen, die ich als hoch engagiert erlebe, die wirklich Tag und Nacht dafür arbeiten, dass es den Menschen in diesem Land besser geht und auch den Unternehmen. Und ich glaube, da müssen wir auch Hilfestellung geben bei dem und auch bei dem Skill-Entwicklung, das wirklich zu nutzen.
Das ist ja auf das schöne Wort Mindset gefallen. Ich wechsle jetzt auch ins Du, Frank. Du hast ja ein Buch geschrieben, 10x DNA. Da beschreibst du, welche Chancen und Gefahren die Digitalisierung bietet. Wenn man sich jetzt mal in den Herrn Richter reinversetzt, was würdest du ihm raten, wie er seine Mitarbeitenden in der Verwaltung da mitnehmen kann?
Ja, ich glaube, erstmal sollte jeder wissen, was da auf uns zukommt. Und da kann man gerne mein Buch oder hoffentlich auch total andere Quellen nehmen. Aber dass man sich mal bewusst ist, wir kommen in ein Zeitalter, wo sich in 10 Jahren mehr Dinge ändern werden, als sich in den letzten 100 Jahren, und das kann man auch mal schauen, was da alles passiert ist, sich geändert hat.
Allein
und
schon die letzten 15 Jahre, wenn man an Smartphone wahrscheinlich denkt, das hätte man sich ja auch kaum vorstellen können.
Genau, also und wir haben jetzt irgendwie 5G, wo man im Gigabit-Bereich Mobilfunknetz hat. Man hat irgendwie 16 Rechenkerne in jedem Smartphone. Wir haben leider Sensoren an irgendeinem Smartphone. Also genau.
Aber wie kommst du denn 10 Jahren? Also Warum in den nächsten 10 Jahren? Warum nicht vielleicht in den nächsten 20, 30 Jahren? Warum kommst du auf 10 Jahre?
Das ist die exponentielle Funktion. Also wir kommen auf Basis der Digitalisierung und neuen Technologien, die fest definiert sind. Also das ist sowas wie Decentralized Finance. Das ist sowas wie 3D-Druck, 5G, 6G, Quantencomputer und was da, Robotics und was da alles auf uns zukommt. Damit kann man einfach sagen, wir kommen in ein Zeitalter der exponentiellen Entwicklung. Und deswegen ist einfach ganz klar, in den nächsten 10 Jahren, es können sogar 5 Jahre sein, aber ich versuche auch immer da defensiv zu kommunizieren, weil ich natürlich auch ein sehr optimistischer, ein sehr, vielleicht manchmal könnte man auch sagen, euphorischer Mensch in diesem Bereich bin. Deswegen 10 Jahre. Und das, was der Verwaltung anstehen müsste, was ich weiß, wie schwierig das ist, dass man, dass das Team weiß, das passiert. Und man zum Beispiel auch gar nicht mehr wichtige Daten in einer relationalen Datenbank speichert, ja, sondern dass man direkt auf zum Beispiel dezentralisierte Systeme geht, dass man Cloud Computing zu 100% nutzt und eben gar keine eigenen Rechenkapazitäten mehr aufbaut, dass man erstmal vom Gesetz her, das was ich ja seit vielen Jahren fordere, Papier verboten wird. Es geht mir nicht darum, dass ich Papier abschaffen will. Ich habe ja selber Bücher, die auch natürlich dann klimaneutral gedruckt werden. Und ich glaube, man kann tolle Liebesbriefe schreiben und man kann auch ganz viel malen. Aber wenn es darum geht, Verwaltungsinformationen von zu haben, dann ist das eigentlich grob fahrlässig und also auch ganz dumm, die teilweise noch auf Papier zu haben. Dadurch sterben ja auch heute Menschen, weil halt die Verwaltung noch analog ist. Damit können wir die Fallzahlen bei Covid zum Beispiel nicht richtig zusammenbringen. Damit gibt es eine Menge Intransparenz. Damit gibt es, glaube ich, auch viele Steuereinnahmen, die uns fehlen. Also mal einfach zu sagen, man setzt sich zusammen und verbietet Papier und sagt, wie können wir ab jetzt in einer verteilten Welt mit Cloud Computing und den ganzen Möglichkeiten, die wir da haben, das neu machen. Aber mir ist klar, das ist eine große, große Aufgabe.
Aber Frank, das fand ich jetzt super spannend, den Aspekt. Wir sind ja bei dem Thema, wie können wir Menschen sozusagen motivieren und auch zu Treibern dieser Entwicklung innerhalb der Verwaltung machen. Und für mich ist ein Schlüsselelement dafür, dass wir interdisziplinär und iterativ zusammenarbeiten. Es geht nicht darum, dass jeder einzelne Mitarbeitende der IT-Spezialist sein muss und Coding und alles andere machen muss. Aber zu begreifen, dass wir haben eine gewisse Komplexität in den Themen, die wachsen enger zusammen. Ich muss verschiedene Professionen miteinander ein Stück weit verheiraten in Teams und befähigt sein, mit Methoden sozusagen das als Chance zu begreifen und zu treiben. Und ich glaube, das ist schon mal eine andere Art der Arbeit als in diesem klassischen Liniengeschäft, wie wir es oftmals kennen oder überwiegend kennen. Da ist Disruption dann ein Stück weit gefordert. Ich finde es spannend, wie kann man sowas aktivieren und unterstützen, dass diese Disruption auch stattfindet. Ich glaube, da passiert auch im Augenblick wahnsinnig viel. Wir gründen ja gerade auch die Digitalakademie, die genau solche Fähigkeiten adressiert. Im Grunde genommen kann man das Wort bei digitalen Fähigkeiten, das Wort digital streichen. Es geht um Fähigkeiten, wie ich in einer komplexen Welt sozusagen in kurzen Sprints schnell Dinge sichtbar mache und das in einem Team, das Ende zu Ende auch den Blick drauf hat und dann aber auch entscheiden kann. Und das finde ich super spannend und deswegen kann ich da den Befund auch gut nachvollziehen.
Machen Sie überhaupt noch was analog, Herr Richter?
Ich mache gerne Stand-up-Meetings, ehrlich gesagt analog, weil ich es gut finde, wenn man sich 10 Minuten mal kurz in der Früh direkt in die Augen guckt und den Tag durchgeht und die Ziele festhält. Ja.
Ich glaube, dass die Menschlichkeit und das Zusammenstehen in einem Stand-up total wertvoll ist. Und ich selber kann auch quasi erstmal jetzt Videokonferenzen so ungefähr nicht mehr sehen. Wir selber haben ja sehr früh Videokonferenzen eingesetzt, haben auch das große Glück, mit dem Zoom-Founder zusammen an Unternehmen zu arbeiten. Ich war schon immer auf der anderen Seite auch gesagt, wir müssen mehr Videokonferenzen machen. Aber dieses nur noch ist, glaube ich, total falsch. Sondern ich glaube, der Mensch muss verschiedene Arten und Weise haben. Deswegen lese ich auch ab und zu gerne ein Buch. Nicht, weil ich kein Kindle hätte oder andere Produkte, sondern weil ich glaube, dass es extrem wichtig ist, dass wir verschiedene Dinge machen, deswegen auch mal aufstehen beim Arbeiten und einen Stehschreibtisch haben. So, deswegen finde ich ein Stand-up total gut und ich glaube, wir müssen auch akzeptieren, dass wir im Grunde genommen keine digitalen Wesen sind, sondern wir brauchen Emotionen und so weiter. Deswegen glaube ich, ist das total total wichtig und ich bin überhaupt gar keiner, der irgendwie nur noch für digitale Kommunikation ist. Und ich fand auch gut, was du gesagt hast, das Wort digital streichen, denn Für mich ist die Digitalisierung vorbei. Also es ist einfach da. Und jetzt muss man sehen, wie denkt man agil? Wie denkt man in 10x-Sprüngen? Das ist einfach eine Art und Weise zu denken, eben nicht Dinge 2 bis 3 Mal besser zu machen, sondern zu sagen, wie können wir sie 10-mal besser machen? Wie können wir 10-mal so viele Anträge bearbeiten oder so? Und oftmals ist der Sprung fast genauso schwer oder manchmal sogar leichter, als es 2 bis 3% zu machen. Es ist einfach dieses, wie können wir dieses agile Mindset, ich weiß, manche mögen das Wort nicht, freue mich auch immer über andere Worte. Wie können wir zu diesen Sprunginnovationen, wie können wir da hinkommen? Und das hat gar nicht so viel mit Digitalität zu tun, die ist einfach da drunter, dass Dinge digital sind, aber es geht vor allen Dingen darum, Menschen mitzunehmen und anders zu denken und auch ganz viel beisammen zu sein und auch mal ein Glas Rotwein zu trinken. Und das ist diese reine Zoom-Welt, die wir jetzt haben, die ist überhaupt nicht gut.
Du stehst ja aber auch natürlich für das Thema Gründergeist und wenn jetzt der Herr Richter auch hier ist, dann ist ja auch eine gute Gelegenheit, sich darüber mal auszutauschen. Wie sollte denn der Staat aus deiner Sicht das fördern, also den Gründergeist?
Ja, also das haben wir mehrfach sehr klar aufgezeigt. Es gibt auch einen Verband dazu, aktuell von Christian Miele, sehr, sehr stark geleitet, dafür auch vielen Dank. Die Themen sind klar, was man machen muss. Die Frage ist, wie findet man dafür eine Mehrheit und wie kann man es dann umsetzen, ja, dass man halt entbürokratisiert, dass man zum Beispiel Venture Capital keine Mehrwertsteuer mehr hat oder dass wir ein ESOP-Programm aufsetzen. Also die Themen sind alle klar. Was frustrierend ist, warum setzt die Politik nicht um? Und ich versuche natürlich auch zu lernen. Ich kenne ja viele Minister und auch unsere Kanzlerin und versuche zu verstehen, warum, wenn man mit denen spricht, verstehen die das ja. Und ich glaube einfach, diese großen Mühlen der Demokratie, natürlich gerade in einer großen Koalition, Worst-Case-Szenario, kriegt es nicht umgesetzt, ja. Und da muss die Demokratie jetzt lernen. Thomas Heilmann und andere ja auch dieses Buch geschrieben, was ich sehr gut finde. Wie kann man agiler werden? Und das ist einfach ein ganz wichtiges Ding. Also ich glaube, was zu tun ist, ist klar. Die Frage ist, warum wird es nicht umgesetzt?
Aber Frank, das finde ich sehr spannend, weil wir ja die Exekutive sind. Das heißt, wir führen aus als Regierung. Und in der Tat, wir haben aus meiner Sicht kein Erkenntnisproblem, sondern wir haben ein Umsetzungsthema. Wir haben natürlich viele Akteure, die auch zusammenwirken. Und auch dort stelle ich fest, ist ein gutes Mindset da. Also man will auch was vorantreiben, auch auf Landesebene. Und deswegen war es für mich auch wichtig zu sagen, okay, wir machen einen 9-Punkte-Plan, in dem wir in ganz kurzen Läufen mit konkreten Ergebnissen Dinge umsetzen im Bereich der Digitalisierung, die erlebbar werden. Und da finde ich schon großartig, wenn man sich alleine das Thema elektronische Identitäten anguckt, wo quasi innerhalb von wenigen Monaten jetzt ein System entstanden ist, das mit Leben gefüllt ist, wo Gesetze innerhalb, ich will mal sagen, ja in eine Wochenendaktion geändert wurden und auch dann durchs Parlament gegangen sind, um das alles möglich zu machen, über das wir heute mit verteilten Systemen sozusagen mehrere Use Cases generieren können, bei denen dann Menschen ihre digitale Identität aus einer Wallet heraus gut adressieren können. Ich finde, das ist ein super Beispiel, wie Exekutive sein muss und wo es auch gut zusammengeht dann mit der Gesetzgebung. Und davon brauchen wir mehr.
Ja, wie kommen da
Verwaltung? Ich glaube, das ist nicht oder, ja? sehr gut. Doro Bär war ja da auch stark involviert und ich finde das super, was da umgesetzt wurde. Und das haben wir ja auch seit Jahren arbeiten wir daran, auch auf, wenn man das, ich weiß nicht, was Lobbyismus
bei dem Innovation nennen. Council bist du ja auch mit ihr da gemeinsam
aktiv. Genau, und ne? Das war eins der Hauptthemen, die ich da reingebracht habe, weil ich einfach gesehen habe, uns gehen die IDs weg. An die Apples, an die Facebooks und so weiter. Und die IDs der Startpunkt plus wir werden langsam, wenn man bei uns halt nicht schnell ein Konto öffnen kann, wenn man das Ganze nicht machen kann. Und das ist super, dass das jetzt umgesetzt wurde. Aber davon genau diese Agilität und dieses schnelle Umsetzen, das fehlt halt an vielen Stellen.
Aber ich bin dem Council, also dem Innovation Council und eurer Arbeit sehr dankbar. Nicht nur wegen jetzt des Projektes elektronische Identitäten, sondern weil auch über so ein Projekt die Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Wirtschaft nochmal neu definiert wird. Denn eins ist klar, die Verwaltungsdigitalisierung, die kann nur gelingen, wenn wir diese enge Kooperation mit der Wirtschaft haben. Das sehen wir bei so einem Thema ganz plastisch. Wenn wir nur für die Verwaltung so eine Lösung bauen würden, dann würde sie nie Akzeptanz finden, weil ich die viel zu selten nutze. Also wir haben nur ein, zweimal im Jahr mit der Verwaltung halt Kontakt. Ja. Aber wenn ich da mehrere Use Cases generiere, da hat auch die Wirtschaft unmittelbar einen Mehrwert von. Und ehrlich gesagt, die neuen Technologien, ob das im Bereich Cloud Computing ist oder auch Blockchain oder andere, die schreien ja gerade danach, dass man sie nicht in Inseln nutzt, sondern dass man sie übergreifend nutzbar macht. Und ich finde das ein super Beispiel und gute Impulsarbeit, die da stattgefunden hat.
Ja, für mich ist absolut. Und für mich ist zum Beispiel echt frustrierend, wenn wir bei dem Thema, was leider ja aktuell noch wichtig ist, Covid sind, wenn ich da so eine Impfung bekomme, warum muss ich 30 Seiten Papier dreimal ausfüllen? Also ich weiß, dass da ganz viele Leute involviert sind, aber wie kriegen wir es als Deutschland hin, das besser zu machen? Oder ich habe eine Einreise von ich bin öfters in Spanien. Nach Spanien reise ich digital ein. Nach Deutschland wird in dem Eurowings-Flieger wirklich kommt die Durchsage, hier ist das Papier, haben wir ja gerade verteilt. Kulis, wenn Sie keinen haben, kein Problem, teilen Sie den ruhig untereinander. Das hört sich natürlich alles ganz witzig an und glücklicherweise ist ja auch so, dass das wahrscheinlich der Virus gar nicht darüber übertragen wird, aber aktuell ist es einfach so, ist einfach nicht clever. Also weder das Papier noch, dass man Kulis teilen soll. Und wo brechen wir da? Und ich glaube, deswegen würde wirklich einfach nur ein Gesetz helfen, dass man einfach kein Papier mehr machen darf, weil es ist so schlimm, es geht so viel Effizienz verloren und ja, jetzt im Fall von Covid sterben auch Menschen. Das ist schon frustrierend. Aber ich verstehe auch, dass deine Arbeit nicht einfach ist, ne? Weil du hast Gesetze, du hast leider mehrere Parteien, mit denen man das abstimmen muss und so. Aber was ist der Punkt, wie wir zu dieser Agilität kommen, ne? Das ist halt echt die große, große, schwierige Frage.
Aber ich kann dir sagen, es ist auch eine unwahrscheinlich spannende und tolle Tätigkeit, weil man in der Tat auch mit vielen zu tun haben, die Veränderungen wollen. Und dadurch, dass wir uns zusammenschließen und gerade auch bundeslandsübergreifend das tun, ist es hervorragend. Und für mich hat das Ganze auch eine starke europäische Dimension. Ich war gerade gestern auch im Austausch mit den CIOs der anderen Mitgliedstaaten. Und wir haben dort eben auch diese wesentlichen Themen, wie nutzen wir Daten in Europa, wann und auf welcher Art und Weise bauen wir den Datenraum Public Sector auf europäischer Ebene? Wie gehen wir mit dem Thema Identitäten um? Da verabreden wir uns ganz konkret zu kleinen Projekten. Ich gebe zu, das sind immer nur kleine Schritte, die wir dann nach vorne machen. Aber mir sind die kleinen Schritte lieber, weil daraus dann ein großes Ganzes entsteht, als wenn wir immer warten, bis das letzte Gesetz geändert haben und dann alle Bedenken ausgeräumt haben. Das werden wir nie erreichen. Und ich glaube, das muss sich also auch stärker nochmal umsetzen. Und ich hatte ja gerade auch von dem neuen Punkteplan der Digitalisierung gesprochen. Mir ist auch wichtig, dann zu kommunizieren, was nicht funktioniert hat und warum nicht. Denn eins kann ich sagen, ich werde nicht alle Ziele, die ich im Neun-Punkte-Plan habe, erreicht haben in diesem Jahr. Ja. Aber darüber zu kommunizieren und zu sagen, warum hat es nicht funktioniert, wer hat noch eine Idee, ist mir auch ein wichtiger Punkt, weil das Vertrauen schafft und da werden wir auch ehrlicher. Denn ich erlebe es oft in der Verwaltung auch, dass viele Angst haben, Verantwortung zu übernehmen, weil sie befürchten, dann in der Öffentlichkeit zerrissen zu werden. Ich glaube, wir müssen auch in der Öffentlichkeit stärker Fehler einfach zugeben. Es war nicht auch gut von der Kanzlerin, ehrlich gesagt, als es da um den Lockdown ging, wo sie gesagt hat, hier, das war ein Fehler von mir persönlich. Jetzt ist das nur ein kleines Beispiel, aber ich glaube, wenn wir dem Beispiel folgen und auch darüber diskutieren und dass es zulässig ist, Fehler zu machen, dann kommen wir erst zu einer echten Lernkultur, auch innerhalb der Verwaltung. Und das ist mir so wichtig, dass wir angstfreie Räume schaffen, in denen man genau diese Kreativität und das umsetzen kann. Und deswegen werden wir auch in der Zusammenarbeit mit Startups, weil gerade die Frage war, wie kriegen wir eigentlich die Startup-Kultur auch in die Verwaltung? Eine neue Form der Zusammenarbeit suchen. Es gibt da tolle Initiativen mit dem digitalen Service, der gegründet worden ist, oder den Hackathons, die aus dem Kanzleramt stattgefunden haben. Mir ist wichtig, dass wir das verstetigen und dem Ganzen eine Struktur geben und deswegen quasi die GovTech-Szene adressieren, indem wir Coworking Spaces kreieren und wir gehen gerade auch in die Gründung eines Vereins, der sowas bundeslandsübergreifend als Klammer darstellen kann, weil ein gemeinnütziger Verein natürlich Möglichkeiten eröffnet, da ein bisschen agiler vorgehen zu können. Und solche Initiativen brauchen wir, weil wir diese zarten Pflänzchen, sag ich mal, gießen müssen und das ganze System dadurch mit Öl versorgen. Ne?
Das können wir jetzt aber auch mal Frank fragen. Was brauchen Startups denn an digitaler Infrastruktur?
An digitaler Infrastruktur? Also Ja, ehrlich gesagt, das Netz. Also ja, wobei digitale Infrastruktur können wir größer fassen. Also erstmal brauchen wir ein gutes 5G-Netz. Da haben wir auch einige Diskussionen, warum wir nicht so schnell vorankommen, wie wir das wünschen. Da gab es einmal die Diskussion mit dem chinesischen Supplier, die ich nicht gut fand, weil wenn es keine Alternative gibt, sollten wir sehr viel Geld in 6G investieren, was ja auch langsam getan wird, damit uns die nächste Generation wieder gehört quasi. Aber zu sagen, deswegen verlangsamen wir den Ausbau, das war nicht passende Diskussion. Dann gibt es natürlich das Thema, es sind Vodafone und Deutsche Telekom AG sehr aktiv im Ausbau. Finde ich ganz gut, auch was die Unternehmen da machen. Und teilweise greift dann aber Gesetzgebung irgendein lokal dagegen Verein irgendwie den Ausbau verhindert. Also Frage an die Politik, weiß ich nicht. Wie kann man durch Sonderdinge, wie zum Beispiel, wie sie auch im Osten, Aufbau Osten, gab es, glaube ich, auch Themen, wo man beschleunigt bauen konnte, dass wir da in den Ausbau gehen, das gleiche mit dem Breitband. Also wir brauchen erstmal eine gute, stabile Infrastruktur, eine schnelle Anbindung und ansonsten halt eine digitale Gründung zum Beispiel von Unternehmen mit, ja, was haben wir ja gerade angesprochen, mit einer EID, wo es schneller geht, weil jeder Behördengang ist für einen Gründer eine Katastrophe, jede Minute zählt, wir brennen Tag und Nacht dafür, irgendwie jeden Euro dreimal umzudrehen und gucken, wie kann man aus dem Nichts irgendwas aufbauen. Und wenn man da die Dinge auch, die für Gründungen und Anmeldungen für Mitarbeiter und keine Ahnung was, das alles digital machen kann, wäre das sehr, sehr wertvoll. Aber ansonsten vor allen Dingen ein gutes Ecosystem, also viele Investoren, viele Venture Capitalists, die Lust haben, auch in deutsche Startups zu investieren. Und da muss man natürlich sagen, müssen einfach die Steuerbedingungen auf internationalem Vergleich attraktiv sein. Aber das hat dann quasi nichts mit Digitalisierung zu tun.
Und wie sorgen Sie für diese Infrastruktur, Herr Richter?
Also für mich ist essentiell, dass Daten verfügbar sind und auch zugänglich sind, sowohl für die Startups, aber auch für die Arbeit in der Verwaltung. Denn Entscheidungsprozesse können dann gut geleitet sein, wenn ich diese Daten aktiv nutze. Und vor dem Hintergrund finde ich es richtig, dass wir Open Data adressieren, dass wir ja gerade das Gesetz in der finalen Abstimmung haben, wo wir auch dafür sorgen, dass wir dass wir Standards definieren an die Daten, die zur Verfügung gestellt werden, dass wir Daten
nutzen. Vielleicht aber auch mal kurz erklären, weil Open Data, ich glaube, wenn man jetzt so normal nicht so viel damit zu tun hat, da geht es ja um Daten, die nicht personenbezogen sind und die aber Erkenntnisse liefern. Wem gehören diese Daten? Wie werden die denn erhoben?
Also die Daten, die generieren sich aus verschiedenen Quellen. Das Entscheidende ist, dass ich eben darauf achte, dass bestimmte Prinzipien eingehalten sind, wenn ich sie open stelle, also zugänglich mache. Dann kann da ein riesen Mehrwert raus generiert werden, denn ich kann eben mit so einem Datenpool sehr viele Anwendungen kreieren und auch Entscheidungsprozesse unterstützen. Und dazu gibt es auch gerade zum Beispiel im Statistischen Bundesamt eine hervorragende Einheit, die dazu auch Dashboards baut, die auch der Allgemeinheit zugänglich sind, aus denen ich dann eben zum Beispiel im Rahmen von Covid oder auch im Finanzbereich mir Entwicklungen ansehen kann und damit wirklich arbeiten kann.
Also können die Startups auch einfach drauf zugreifen?
Absolut. Ich glaube allerdings, dass wir bei Open Data noch nicht da sind, wo wir hinwollen. Und deswegen finde ich es richtig, dass wir da nochmal regulativ gerade reingehen, den Druck erhöhen und vor allem auch Beauftragte, Koordinatoren benennen, die tatsächlich dafür sorgen, dass es stattfindet. Denn Papier ist manchmal geduldig. Ich bin auch sehr dabei, Papier abzuschaffen. Aber zu sagen, ne, dass es auch umgesetzt wird, ist was anderes. Und vielleicht kann ich auch an der Stelle auch aus meiner Sicht ein Stück weit kritisch bewerten. Es reden ja alle davon, dass wir so einen Digitalisierungsschub haben. Ich bin mir nicht sicher, ob wir den haben. Natürlich haben wir den im Bereich von Homeoffice, ne, mit den verschiedenen Videokonferenzen, die wir machen. Aber das Entscheidende ist, da entsteht der Digitalisierungsschub, dass die neuen Technologien aus der Nerd-Ecke rauskommen und bei uns in der Verwaltung in die Fachbereiche reinkommen. Und da ist das Daten einfach der Pool, der da aktiv genutzt werden muss. Und jeder muss sich für seinen Arbeitsplatz überlegen, wo kriege ich die Entscheidungsbasis möglichst leicht hin? Denn ich kenne viele Arbeitsabläufe, wo viele händische Schritte sind, wo man sich selber Informationen zusammensucht. Das kostet wahnsinnig viel Zeit. Und ich glaube, da gibt es heute schon viel intelligentere Lösungen, um das zu tun. Da gibt es auch tolle Beispiele in der Verwaltung. Das Statistische Bundesamt ist sicherlich eins davon.
Frank, gibt es da noch Wünsche?
Auch wichtig, wir sollten keine Angst mehr vor Daten haben. Das ist ja auch ein Thema, wo Dorobert sehr aktiv ist in der Kommunikation. Es ist einfach so, die Leute haben teilweise auch wirklich Angst. Also ich weiß nicht, woher das kommt, aber zu sagen, Daten sind erstmal negativ. Und natürlich sollten bitte persönliche Daten geschützt werden. Das kann nicht sein, dass ohne mein Wissen irgendwie auf einmal alle wissen, welche Medikamente ich nehme oder ob ich übergewichtig bin. Das ist total klar. Aber Daten bringen auch viele Chancen, sowohl im Health-Bereich, also dass wir alle gesünder und besser leben, aber auch natürlich in ganz vielen anderen Bereichen. Und allein die Grundeinstellung zu Daten, da müssen wir in Deutschland noch dran arbeiten, dass Daten echt helfen können. Also ob es darum geht, CO2 zu reduzieren, Leben, ein besseres Leben zu haben, Leben zu retten, bessere Entscheidungen zu treffen. Und diese Open-Data-Initiative finde ich großartig. Und glaube auch, dass das ja eine tolle Initiative ist, die er da macht, und wird eine Menge neue Unternehmen Möglichkeiten erschaffen, die dann wiederum Produkte und Dienstleistungen anbieten, die unser aller Leben besser machen. Also hier mein Aufruf, meine Empfehlung, habt bitte keine Angst vor Daten. Es gibt ja sogar Leute, die hatten Angst oder haben immer noch Angst, ich weiß gar nicht, ob die Chefin, aber ein führender Kopf der linken Partei hat ja gesagt, ja, das kann ich mir nicht installieren, das ist ja totaler Wahnsinn. Und hat da aber dann parallel shoppt auf Amazon, gibt alle Daten raus und die Corona-Warn-App war nun mal sehr klar als Open Source auch definiert, wo die Daten hingehen und dass die einfach vollkommen in Ordnung sind. Also dabei sind auch Politiker, die solche Ängste dann schüren. Also bitte informiert euch und oftmals haben Daten deutlich mehr Wert, als sie eine Gefahr darstellen.
Auch ein großes Thema zum Thema digitale Kompetenz und auch wenn man an Schulen denkt, das müsste ja schon dann wahrscheinlich in Schulen ein Thema sein. Jetzt wollen wir aber nochmal uns einen Ausblick wagen, weil Digitalisierungsthemen haben ja auch immer viel mit Zukunft zu tun und wir wollen uns mal kurz ins Jahr 2050 beamen. Und das kann ich ja verraten, da sind Sie beide im Ruhestand. Frank, welches Geschäftsmodell wird denn dann wahrscheinlich den Wirtschaftsstandort Deutschland prägen?
Es sind ja fast 30 Jahre, ne?
Weniger.
Ja, jetzt haben wir ja so ein bisschen, aber fast.
Also wenn ich höre, dass in den nächsten 10 Jahren sich so viel verändert, ja, wie in den letzten 100 Jahren, sind 50 Jahre verdammt viel.
Also ich habe einfach keine Ahnung. Also muss ich fairerweise sagen, also wenn ich die nächsten 10 Jahre voraussehen kann, ist das
für mich... Wenn man sich wünschen könnte? Also wenn wir mal ein ideales Szenario uns überlegen?
Also ich hoffe, dass wir ein Land sind, was einen guten Umgang mit Daten findet und darauf dann kluge Entscheidungen findet, eine positive künstliche Intelligenz entwickelt, die unser Leben besser macht. Und man muss ganz klar sagen, wir werden dann wahrscheinlich, also super, dass ich dann wahrscheinlich im Ruhestand bin, aber es muss dann keiner mehr arbeiten auch. Das muss man, ich weiß, heute werden Fachkräfte gesucht und das ist ja auch so, aber Künstliche Intelligenz, Roboter, Netze und so weiter werden immer mehr von diesen Aufgaben übernehmen. Und dann werden wir irgendwann an einen Punkt kommen, wo wir nicht mehr arbeiten müssen, weil die Produktivität auch so hoch wird, als dass wir uns das leisten können. Weil jetzt mal sehr bildlich gesprochen halt, die Roboter die Pizza für uns backen und auch automatisch vom
Feld. Die dann so schmeckt.
Die Tomaten holen und so weiter. Und das heißt, wir haben eine so hohe Produktivität, dass nicht mehr jeder arbeiten muss. Und ich hoffe, dass wir dann in einem positiven Umfeld hier in Deutschland unseren Bereich finden, wo wir heute eine starke Autoindustrie haben, starke Hidden Champions, Mittelständler haben. Was ist dann unsere Zukunft? Das heißt aber, wir müssen heute mutiger investieren und zum Beispiel Hyperloops bauen, damit wir dann da führend sind. Also das ist mir zu weit weg. Tut mir leid, dafür bin ich einfach zu beschränkt, dass mit einer exponentiellen Entwicklung in der Zeitdimension, da traue ich mir keine Zusage oder Vorhersage zu.
Ja, die wird schon auch so gelesen, wie sie gefragt wird. Herr Richter, vielleicht nochmal die Frage, wie wird es mit der Verwaltung aussehen? Was muss passieren, dass in Europa alle Verwaltungen vollständig vernetzt sind?
Also aus meiner Sicht ist für mich das Entscheidende, wenn ich jetzt die Zukunft betrachte, tatsächlich nochmal das Skill-Thema. Wir alle wissen nicht, was in den nächsten Jahren kommt. Das Entscheidende ist, dass wir Strukturen schaffen, die uns bestmöglich in die Lage versetzen, auf alles reagieren zu können, weil wir sonst immer wieder die Situation haben, dass auf einmal Krisen etwas Unvorhergesehenes passiert, eine disruptive Technologie auf den Markt kommt und dann wir davor stehen und erstmal, sage ich mal, neue Kommunikationswege lernen müssen. Nein, wir müssen befähigt sein, sozusagen damit umzugehen und das als Chance zu begreifen, das ist wichtig. Das andere ist, dass wir auch Infrastruktur uns bestmöglich aufstellen, das heißt mit leicht skalierbaren Systemen arbeiten, verteilten Systemen. Das sehen wir auch bei der Verwaltungsdigitalisierung. Wir haben dort das Prinzip einer für alle jetzt mit Leben gefüllt. Das heißt, einer baut zum Beispiel einen digitalen Bauantrag, den es heute schon gibt, und die anderen schließen sich an. Und auch dafür brauchen wir Infrastrukturen, dass das stattfindet. Deswegen die Vernetzung innerhalb der Verwaltung und in der Kommunikation zu den Menschen, also von Verwaltung zu Menschen. Das ist das, was nach meinem Dafürhalten 2050 oder in 50 Jahren auf jeden Fall digital sein wird. Auch deutlich davor, das kann ich jetzt schon sagen. Nur eins ist klar, wir werden nie fertig sein. Diese Illusion will ich auch nehmen. Wir werden auch mit der Verwaltungsdigitalisierung nie fertig sein. Wir werden jedes Jahr neue Herausforderungen sehen, neue Leistungen, die zu digitalisieren sind. Aber das Entscheidende ist, dass wir ein Fundament haben, sowohl infrastrukturell als auch auf der Skill-Seite, die uns in die Lage versetzt, damit umzugehen. Ich kann auch agil mit einer Schreibmaschine arbeiten. Das heißt, unabhängig von der Technologie, unabhängig von dem Thema, kommt es auf das Mindset und eben ja, den Willen an, auch das als Chance zu begreifen und aktiv zu gestalten.
Was sagen Sie zur Schreibmaschine?
Nicht, dass du nachher wie der Peter eine Kiste deutschen Weißwein verlierst und dann doch nicht.
Ja. Na, wenn, dann wette ich um Rotwein.
Aber was sagst du zur Aussage mit der Schreibmaschine? Kann man mit einer Schreibmaschine agil arbeiten?
Ohne Papier.
Und nein, also erstmal finde ich das echt gut, den Gedanken zu sagen, lass das mal wegnehmen von der Digitalisierung oder von E-Mail oder so, weil es geht ja wirklich, wie arbeite ich generell und wie können wir Menschen agil und effektiv miteinander arbeiten und es geht nicht so sehr darum, wir brauchen jetzt zum Beispiel das und das, also sondern wir brauchen ein generelles Konzept, weil sich auch die Technologien darunter immer ändern würden, finde ich auch genau die richtige Denkweise. Bei der Schreibmaschine hätte ich jetzt das Problem, dass das ja genau die dafür da ist, Text zu runterzuschreiben und dann zu teilen. Und das ist ihre einzige Aufgabe. Und in der Aufgabe ist sie, glaube ich, einfach nicht effektiv, weil sie halt analog ist. Das heißt, in dem Fall müsste man sich überlegen, was wäre der beste Weg, um Informationen zu speichern und dann zu verteilen. Und das kann dann halt, das kann irgendwie ein Cloud-Speicher sein, das kann aber auch Voice sein, das kann, keine Ahnung was, das ist unabhängig von der Technologie. Aber ja, die Schreibmaschine wäre einfach nicht effektiv für ihre Aufgabe.
Das würde ich sofort unterschreiben, ist ja ganz klar. Nur jetzt mal angenommen, es gäbe auf einmal nur noch die Schreibmaschine. Auch dann müsste ich mir eine Lösung einfallen lassen. Also ich sag mal, ich will damit nur symptomatisch sagen oder beispielhaft sagen, es gibt Herausforderungen, die stellen sich täglich. Wir alle wissen nicht, was in 50 Jahren für Herausforderungen da sind. Aber das einfach als Chance zu begreifen und sich einen Lösungsweg zu überlegen, das ist doch das, was die Arbeit auch spannend und interessant macht. Und natürlich haben wir mit den technologischen Entwicklungen wahnsinnige Möglichkeiten, die aktiv zu nutzen. Und deswegen finde ich es auch richtig, dass wir auf europäischer Ebene eine Berlin-Deklaration verabschiedet haben, bei der wir einen europäischen Weg der Digitalisierung beschrieben haben, bei dem wir den Menschen in den Mittelpunkt stellen. Den Menschen und Unternehmen wollen wir helfen dabei, gerade auch mit Blick auf die Werte, die dabei zu beachten sind, auf Souveränität und so weiter. Und dann, ehrlich gesagt, ist mir nicht bange bei der Umsetzung der Maßnahmen, die auch da verabredet worden sind, dass wir wirklich starke Antworten finden können auf alle neuen disruptiven Technologien, die da kommen mögen.
Ja, absolut. Also genau, der Denkansatz absolut richtig. Uns geht nicht um einzelne Technologien, Möglichkeiten, sondern genau um die Denkweise, dass wir sagen, wir wollen agil das implementieren, was aktuell der beste Weg ist. Und es werden verrückte Wege angeboten werden in den nächsten Jahren, weil einfach echt krasse Dinge entstehen.
Sagt Frank Thelen. Vielen Dank an der Stelle.
Vielen Dank, Frank.
Ich danke euch.
Und hier geht's weiter mit den Nachrichten. Kontaktlos per App ins Hotel einchecken. In einem Pilotversuch testen Geschäftsreisende das per Smartphone mit einer neu entwickelten ID-Wallet-App. Das Projekt ist Teil eines neuen Ökosystems digitaler Identitäten. Das bedeutet, Digitale Nachweise wie die Versicherungskarte oder der Führerschein können in Wallet und Co. gespeichert werden. Gerade in Zeiten von Corona soll so das Einchecken für unvermeidbare Dienstreisen erleichtert werden. Der Bund hat seine eigene Cloud, die besondere Sicherheitsstandards enthält und die Vernetzung einzelner Dienste schreitet voran. Mittlerweile wurde die 35. Bundesbehörde an die Bundescloud angeschlossen. Die Bundescloud wurde ausgezeichnet. Sie belegte beim E-Government-Wettbewerb den 2. Platz. Die Funktionen der Bundescloud sind unterschiedlich. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden mit ihr in den neuen Verwaltungssystemen geschult. Die E-Akte wird daraus bereitgestellt. Und auch das Gebäudemanagement des Bundes kommt ab sofort aus der Bundescloud. Das IT-Sicherheitsgesetz 2.0 kommt. Es ist Ende Mai in Kraft getreten. Der Schutz besonders wichtiger Unternehmen, der Verbraucherschutz und der Schutz der Bundes-IT werden mit dem Gesetz gestärkt. Das BSI als zentrale Cybersicherheitsbehörde des Bundes wird noch besser ausgestattet. Anfang Mai fand das erste Fachforum des Kompetenzzentrums Open Data zum Thema Musterdatenkatalog statt. Erstellt wurde er von Bund, Ländern, Kommunen gemeinsam mit der Bertelsmann Stiftung. Das Ziel, den Kommunen einen Anhaltspunkt und Orientierung geben, welche Daten sie als Open Data veröffentlichen könnten. Bei Open Data handelt es sich um nicht personenbezogene Daten, die wertvolle Erkenntnisse in Wirtschaft, Verwaltung und Zivilgesellschaft bringen können. Aus alt macht neu, aus analog macht digital. Dieses Mal handelt es sich um diese OZG-Leistung, das digitale Wohngeld. Der Antrag auf Wohngeld kann in 7 Pilotkommunen Nordrhein-Westfalens online beantragt werden. Bis zum Sommer soll es in ganz Nordrhein-Westfalen möglich sein. Damit schließt sich NRW an die Einer-für-alle-Lösung aus Schleswig-Holstein an. Die wurde im Dezember 2019 als erste OZG-Leistung überhaupt umgesetzt. Nutzerinnen und Nutzer haben sich daran beteiligt. Sie entwickelten den Online-Antrag in einem länderübergreifenden Pilot-Digitalisierungslabor. In Papierform sind die Wohngeldanträge, je nach Land, bis zu 8 Seiten lang. Der Antrag ist so komplex, dass eine große Anzahl fehlerhaft eingereicht wird. Der digitalisierte Antrag ist deshalb verständlicher gestaltet worden und somit weniger fehleranfällig. So soll das Ausfüllen schneller gehen und auch die Bearbeitung im Amt. Vergangenes Jahr waren 660.000 Haushalte in Deutschland berechtigt, Wohngeld zu beantragen. Zu Beginn dieses Jahres wurde der Wohngeldsatz übrigens erhöht. In dieser Folge haben wir einen sehr vielseitigen Gegenstand des Monats und er ist auch eigentlich gar kein klassischer Gegenstand. Wir suchen etwas, was sich beispielsweise so anhören kann. Oder auch mal so. Habt ihr es schon erraten? Es handelt sich dieses Mal um eine Erfindung, die als eine der größten und wichtigsten in der Menschheitsgeschichte gilt: das Papier. Die meisten werden direkt an Johannes Gutenberg und die Erfindung des Buchdrucks denken, doch gehen wir noch ein Stückchen weiter zurück. Schon immer hatte der Mensch das Bedürfnis, Schriften festzuhalten. In der Steinzeit noch auf Steintafeln und im alten Ägypten dann auf Papyrus. Das eigentliche Papier wurde dann wohl etwa 105 nach Christus in China erfunden, wo Pflanzenfasern aufwendig bearbeitet und so zu den ersten Papierblättern wurden. Bis dieses Wissen nach Europa kam, dauerte es allerdings noch mehr als 1000 Jahre. Im Vergleich zu beispielsweise Pergament war Papier weniger haltbar, weshalb Kaiser Friedrich II. Sogar ein Verbot erließ. Urkunden und Erlasse durften nicht auf Papier geschrieben werden, doch die Papierproduktion wurde weiterentwickelt und so entstand die erste deutsche Papiermühle um 1390. Erst im 19. Jahrhundert wurde es industriell hergestellt. Dadurch sanken die Preise. Und es war auch für weniger wohlhabende Gesellschaftsklassen erschwinglich, was dafür sorgte, dass mehr Leute lesen und schreiben konnten. Papier setzte sich durch. Mittlerweile gibt es um die 3000 verschiedenen Papiersorten. Doch Papier birgt auch einen Nachteil. Für die Produktion wird enorm viel Wasser, Holz und Strom gebraucht. Jetzt kommt eine große Zahl. Vor 4 Jahren sind in der gesamten deutschen Verwaltung für Aktenführung noch etwa 1,255 Milliarden Blatt Papier verbraucht worden. Durch immer mehr Online-Anträge, digitale Prozesse in der Verwaltung und die E-Akte Bund wird das aber immer weniger. So können Dokumente und Daten einfacher ausgetauscht werden und die Verwaltung wird immer ressourcenschonender. Jetzt haben wir noch drei Fragen an Ines Hölscher. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Kompetenzzentrum Öffentliche IT am Fraunhofer Fokus zur Digitalisierung von Staat und Gesellschaft. Frau Hölscher, der Deutschlandindex untersucht alle 2 Jahre den Digitalisierungsgrad in Deutschland. Wie sieht es im Jahr 2021 aus? Wird Deutschland digitaler?
Insgesamt betrachtet kann man sagen, ja, Deutschland wird immer digitaler. Allerdings konnten wir in den verschiedenen untersuchten Bereichen durchaus Unterschiede feststellen. Besonders bei der Infrastruktur hat sich etwas getan. Gerade das Angebot an Gigabit-Anschlüssen hat im letzten Jahr mit hoher Dynamik zugenommen. Im Bereich digitales Leben, also beim digitalen Nutzungsverhalten von Bürgerinnen und Bürgern, sind die Entwicklungen nicht so eindeutig, wie es die Corona-Pandemie vielleicht vermuten ließe. Zwar verbringen die Deutschen immer mehr Zeit online, allerdings erreicht der Digitalisierungsschub dabei nicht alle in gleicher Weise. Es wird sehr viel Homeoffice und in dem Zusammenhang sehr viel datenintensive Dienste wie Videokonferenztools verwendet. Es wird sehr viel gestreamt und sehr viel mehr online eingekauft als noch vor der Pandemie. Allerdings sind das häufig noch dieselben Nutzungsgruppen wie vorher auch schon. Also dahingehend hat sich jetzt nicht so viel verändert. Eine große Steigerung konnte zudem bei der Nutzung von Bürgerservices der digitalen Verwaltung verzeichnet werden. Die Bürgerinnen nutzen die Online-Dienste der Verwaltung immer häufiger und das ist ein Trend, der im Zuge der Corona-Pandemie nochmals an Fahrt aufgenommen hat. Es wird jetzt natürlich spannend, wie sich diese Entwicklung, wie sich das weiterentwickeln wird in den nächsten Jahren und ob das jetzt kurzfristige Effekte durch die Corona-Pandemie waren oder eben, ob sich langfristig etwas geändert hat.
Diesmal lag ein besonderes Augenmerk auf der OZG-Umsetzung. Was ist für Sie das spannendste Ergebnis?
Ja, eigentlich wirklich der enorme Zuwachs an Nutzerinnen und Nutzern von Online-Verwaltungsleistungen. Die Bürgerinnen und Bürger bewerten das Nutzungserlebnis auf den kommunalen Webportalen dabei erstaunlich positiv. Und wie unsere Befragungsergebnisse zeigen, findet die große Mehrheit der Befragten, dass Informationen, Leistungen und Ansprechpersonen schnell und gut auffindbar sind und auch, dass die Website ihrer Kommune leicht und komfortabel bedienbar ist. Und immerhin noch etwas mehr als 40% stimmen der Aussage zu, dass sich eher viele Verwaltungsleistungen online beantragen lassen. Also hier ist eine durchweg positive Bewertung des Angebots, haben wir hier gezeigt. Wenn man sich dann allerdings das Angebot von Online-Verwaltungsleistungen in den Kommunen anschaut, dann ist das noch deutlich ausbaufähig. Um hier eine Aussage treffen zu können, haben wir die Online-Verfügbarkeit von 5 häufig nachgefragten Verwaltungsleistungen in ca. 300 repräsentativ ausgewählten Kommunen untersucht. Und hier zeigt sich, im Jahr 2020 waren 1/4 dieser untersuchten Verwaltungsleistungen in den Kommunen online verfügbar. Und das sind immerhin 5% mehr als bei der letzten Erhebung 2018. Hier gilt es aber, das Tempo doch noch deutlich zu steigern, um sich der Zielmarke eines flächendeckenden Angebots bis Ende 2022 zu nähern.
Welche Empfehlung geben Sie der Politik auf Basis dieser Erkenntnisse?
Ja, also es gilt eigentlich jetzt, dieses günstige Zeitfenster zu nutzen, denn die Bürgerinnen und Bürger sind momentan sehr offen für neue Technologien, für neue Online-Lösungen und nutzen die Online-Leistungen der Verwaltung auch. Und nun sollte eben das Online-Angebot möglichst schnell flächendeckend ausgeweitet werden, um von dieser Dynamik auch profitieren zu können. Und Initiativen von Bund und Ländern, wie das Einer-für-Alle-Prinzip, können die Angebotsausweitung dabei durchaus beschleunigen, sofern diese eben nicht abstrakt bleiben, sondern auch die konkrete praktische Umsetzung auf Seiten der Kommunen geklärt ist und die dabei unterstützt werden, wie die technische Einbindung der Online-Lösung in ihr Portal dann auch erfolgen soll. Außerdem ist es hilfreich, das positive Gesamtbild der kommunalen Webportale noch weiter zu verbessern, denn die kommunalen Websites sind häufig das Zugangstor zur digitalen Verwaltung für Bürgerinnen und Bürger und daher auch entscheidend für deren Zufriedenheit. Und hier spielen natürlich neben dem Angebot an digitalen Verwaltungsleistungen selbst auch andere Aspekte eine Rolle, wie beispielsweise der einfache Zugang zu den Leistungen, die Benutzbarkeit der Website und Kommunikationsangebote, beispielsweise Veranstaltungshinweise oder der Newsfeed, der eben auch nochmal Anziehung haben kann auf Bürgerinnen und Bürger. Und deswegen sollte da auch das Gesamtbild der kommunalen Websites verbessert werden.
Vielen Dank. Das waren drei Fragen an Ines Hölscher. Zum Schluss dieser Folge haben wir noch eine User-Frage von Lisa, die mich über Instagram erreicht hat. Und sie schreibt, Herr Richter, da ich eigentlich Apothekerin bin, würde mich noch die Einbindung von Gesundheitsdaten interessieren. Werden auch diese Daten dann bei meiner E-ID hinterlegt?
Nein, das machen wir nicht. Und wir würden auch in Teufels Küche kommen, wenn wir alle Daten, gerade Gesundheitsdaten, auf die E-ID sozusagen draufpacken würden. Die Antwort geht in eine andere Richtung. Wir wollen es genau umgekehrt machen. Wir wollen dafür sorgen, dass die elektronische Identität der Single Sign-On-Kontaktpunkt sozusagen ist, über den ich verschiedene Anwendungen dann adressieren kann. Eigentlich muss man sich das vorstellen wie eine Wallet, wo ich genau diese Daten abgelegt habe, sicher abgelegt habe. Diese Wallet schließe ich auf mit der ID-Lösung und kann selber entscheiden, für welche Anwendung ich dann das jeweilige Datum einsetzen möchte.
Lisa hat ja noch eine weitere Frage. Und zwar ist es ja so, dass in Estland, und das ist ein relativ kleines Land, auch viel auf Open-Source-Anwendungen gesetzt wird. Und sie fragt sich, warum wir das in Deutschland nicht so machen. Machen wir das?
Absolut. Also ich bin ja im ganz engen Austausch auch mit den CIOs der anderen EU-Mitgliedstaaten. Wir tauschen uns regelmäßig über deren Lösungen aus und haben auch Projekte, zur Übernahme von Lösungen implementiert. Das ist genau der richtige Weg. Voneinander lernen. Das tun wir ja im Verwaltungsdigitalisierungskontext innerhalb von Deutschland zwischen den Bundesländern genauso.
Damit sind wir am Ende der Folge und auch unserer gemeinsamen Reise. Für mich war es die letzte Rohrpost-Folge und es hat mir richtig viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Ihr könnt euch auf neue Folgen freuen. Hier geht es nämlich spannend weiter.